Willkommen zu unserem Podcast Uncovering Blindspots, in dem wir uns mit dem spannenden Thema des Behavioral Design beschäftigen. Unser Gastgeber ist Gerhard Fehr, ein führender Experte im Bereich der Verhaltensökonomie und Gründer von Fehr Advice and Partners. Dieses Beratungsunternehmen ist spezialisiert auf evidenzbasierte Lösungen, die auf tiefgreifendem Verständnis menschlichen Verhaltens basieren. Gerhard ist ein Pionier in der Anwendung verhaltensökonomischer Prinzipien zur Lösung komplexer Herausforderungen. In jeder Episode führt er Gespräche mit Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft, die Theorie und Praxis verbinden. Seine Mission ist es, eine experimentelle Denkweise in Wirtschaft und Politik zu fördern. Lassen Sie sich inspirieren.
Willkommen bei Uncovering Blindspots, dem Podcast, in dem wir die verborgenen Aspekte menschlichen Verhaltens und Entscheidenmachens erforschen. Ich bin hier Ihr Co-Gastgeber Gerhard Fehr und zusammen mit meiner Co-Moderatorin Isabel Helm, einer erfahrenen Beraterin bei Fehr Advice und Expertin für Behavioral Design, tauchen wir heute tief in das faszinierende Thema der Ehrlichkeit in den Wirtschaftswissenschaften ein. Wir haben heute beide das Privileg, Johannes Abela, Professor für Ökonomie an der renommierten University of Oxford, bei uns zu haben. Johannes wird uns Einblicke in seine bahnbrechenden Forschungen geben. Isabel, ich bin gespannt, welche Fragen du für Johannes hast, um unsere Diskussion heute zu bereichern.
Vielen Dank, Gerhard. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin Isabel Helm, Co-Moderatorin dieser Episode. Und erstmal ganz kurz zu mir, wie kam ich zur Verhaltensökonomie? Meine Begeisterung für Verhaltensökonomie begann während meines Psychologiestudiums an der Universität Konstanz. Und ich erinnere mich an ein ganz lustiges Experiment in einer Vorlesung. Jeder von uns Studierende sollte entscheiden, ob wir sofort eine Praline essen möchten oder auf einen Kinogutschein. Der Kinogutschein war im Wert von etwa 10 Euro warten möchten. Den Kinogutschein bekommen wir aber erst 1 bis 2 Jahre später. Und fast alle von uns, also ich glaube 118 von 120 Studierenden, haben sich entschieden, sofort die leckere Praline zu nehmen, also die wir auch sofort essen konnten. Wir sahen, dass sie sehr, sehr gut aussah. Obwohl ja der Wert des Kinogutscheins viel höher gewesen wäre. Und unser Professor meinte dann nur, dass auch wir als zukünftige Psychologen und Psychologinnen auch kaum widerstehen können. Und diese Erfahrung hat mich erstmal mit Verhaltensökonomie begegnet und hat mich auch zum Nachdenken gebracht und mein Interesse an den oft unlogischen, doch irrationalen Entscheidungen, die wir täglich treffen, geweckt. So sehe ich auch zum Beispiel, dass ich Rechnungen lieber später als früher zahle, weil es dann weniger schmerzt und mir das Restaurant in einem vollen Restaurant viel besser schmeckt als in einem leeren Restaurant. Und so sehe ich jeden Tag, wie Verhaltensökonomie überall um uns herum wirkt. Deshalb freue ich mich heute sehr, dass wir dich, Johannes, heute als Gast in unserem Podcast dabei haben, um das ein oder andere Thema auch näher beleuchten zu können. Nun auch zur ersten Frage an dich. Johannes, könntest du uns etwas über deinen Werdegang erzählen?
Ja klar, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Mein Werdegang ist so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, weil ich habe als Kind in der Schule habe ich mich sehr für Soziologie interessiert und für Mathematik. Aber das war irgendwie ganz schwierig, das zu kombinieren, weil eine mathematische Soziologie, das wusste ich gar nicht, dass das so gibt. Und dann habe ich erst Elektrotechnik studiert, das ist ja quasi auf halber Strecke zwischen der Mathematik und der Soziologie, das ist mehr so auf der mathematischen Seite, aber irgendwie hat mich das doch nicht so begeistert und dann habe ich zum Hauptdiplom habe ich dann gewechselt und habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, aber das war auch irgendwie nicht das Richtige. Aber da habe ich tatsächlich Spieltheorie kennengelernt. Ich habe auch genau wie du an Experimenten teilgenommen. Und das fand ich dann so cool. Ich habe die ganze Zeit über Spieltheorie geredet. Ich habe alle meine Freunde verloren. Und dann musste ich halt neue finden. Und dann habe ich tatsächlich erst zur Doktorarbeit bin ich dann in die VWL gegangen. Also ich habe dann in VWL promoviert. Und da bin ich quasi dann auch direkt da hängen geblieben. Und es ist sogar noch komplizierter, weil tatsächlich mein erster Kontakt selbst mit der Spieltheorie war über die biologische Anwendung von Spieltheorien. Normalerweise denken wir ja in der VWL, die Spieltheorie ist vor allem dafür da, um rationales Verhalten von Menschen zu modellieren. Das ist ja eine mathematische Methode, um strategische Interaktionen, so sagen wir das sozusagen kompliziert, zu beschreiben. Aber es stellt sich raus, dass man Spieltheorie auch für tierisches Verhalten verwenden kann, die gar nicht rational entscheiden, sondern die halt irgendwie so evolviert sind, das haben die halt irgendwie geerbt, wie jetzt so ein Hirsch oder eine Schlange oder sie sich verhält. Und selbst dieses Verhalten, das angeborene Verhalten, kann man eben durch Spieltheorie beschreiben. Und das ist sozusagen durch die Biologie bin ich speziell die gelbe Dungfliege, da erinnere ich mich noch gut dran, bin ich halt dann in die VWL gekommen.
Und seitdem bist du dann auch in der Forschung geblieben? Oder wie hat sich das dann entwickelt bei dir?
Ja, ich bin, ich habe promoviert in Bonn dann, habe da mit Armin Falk zusammengearbeitet. Der war mein Betreuer, von dem habe ich sehr viel gelernt. Und bin dann nach Nottingham gegangen für 3 Jahre. In Bonn gibt es eine große Gruppe an Verhaltensökonomen. Nicht nur Armin Falk, sondern eben ganz viele andere auch. Theoretisch, experimentell, empirisch, Paul Heitus etc. sind sehr viele Leute. Und in Nottingham ist das auch. Simon Gechter ist zum Beispiel da, Chris Dahmer, Robin Kubert. Ich glaube, das sind alles bekannte Namen hier in diesem Podcast. Und das war total super. Das hat mir in Nottingham sehr gut gefallen. Meine Frau hat aber einen Job in London. Und London, Nottingham, das ist nicht nur eine sehr romantische Distanz. Und dann haben wir es geschafft, es ein bisschen näher dran zu schieben, dass ich nach Oxford gewechselt bin. Und sie waren zwar immer noch in London, aber das war ein bisschen näher dran. Oxford ist ganz lustig, weil Oxford ist nämlich eigentlich gar nicht die Heimat der Verhaltensökonomik. Da war Vince Crawford und ganz berühmte Leute, überhaupt nicht, aber es war sozusagen nicht das Zentrum der Fakultät. Sowohl in Bonn als auch in Nottingham, so ein bisschen wie auch in Zürich, ist sozusagen die Verhaltensökonomik so ein bisschen nicht in der Überzahl, aber ist sozusagen eine große, wichtige Gruppe. Und es ist so groß, dass man eigentlich gar nicht mit den anderen reden muss, weil es da genug von den eigenen Leuten gibt. Das ist total cool, weil die Verhaltensökonomen, die sind natürlich total, ich unterhalte mich ja total gerne mit denen. Aber was ich in Oxford gesehen habe, da waren wir halt eine relativ kleine Behavioral-Gruppe, eine kleine verhaltensökonomische Gruppe und ganz viele Leute, die da offen für waren, aber die eigentlich an anderen Sachen gearbeitet haben. Und es hat mir halt total viel gebracht, mich mit in Anführungsstrichen normalen Ökonomen zu unterhalten, was sozusagen für mich sozusagen die Art, wie ich an meine eigene Forschung rangegangen bin, ganz stark verändert hat, weil ich jetzt plötzlich eben meine Kollegen, ja, weiß nicht, beeindrucken wollte, aber sozusagen für so eine Zielgruppe das meine Forschung gemacht habe. Und da habe ich total viel von profitiert. Bin nicht so sicher, ob meine Kollegen so viel davon profitiert haben, aber ich hab da sehr viel von profitiert.
Das ist ein super, super spannender Punkt. Dann auch gleich meine Frage. Hast du ein konkretes Beispiel, was sich da verändert hat oder welche Forschungsfrage dir da eingefallen ist, als du eben in Kontakt kamst mit diesen eher externen oder die sich vielleicht nicht mit dem Gebiet so auseinandergesetzt haben wie du?
Genau, also die würden mich als extern bezeichnen. Das ist so ein bisschen so wie, wenn man aus England sagt, der Kontinent ist abgeschnitten, da ist Nebel im Kanal und da ist jetzt... Genau, aber einer der großen Unterschiede ist, also gibt es viele Unterschiede, grundsätzlich ist die VWL ja grundsätzlich sehr stark integriert und wir reden alle miteinander. Im Vergleich zu anderen Sozialwissenschaften sind wir ja sehr stark integriert, aber selbst da gibt es eben Unterschiede. Und zum Beispiel sind Unterschiede in den Methoden. In der Verhaltensökonomik, rein historisch gesehen, aber auch aus guten Gründen, arbeiten wir empirisch sehr stark mit Laborexperimenten. Der Grund ist, dass wir da viel kontrollieren und kann ich noch mehr darüber erzählen, warum das eine gute Idee ist. Aber das ist natürlich außerhalb der Verhaltensökonomik sind Laborexperimente so ein bisschen unüblich, irgendwo zwischen unüblich und verschrien. Und hier in Oxford habe ich gesehen, aber auch in der Literatur gesehen, dass man da eben auch ganz andere Methoden verwenden kann, um Verhaltensökonomik zu machen. Ein Paper, wo ich das sehr schön gesehen habe, ist ein Paper von Stefano Della Vigna und Ulrike Malmenier und John List. Mhm. Die kombinieren, das ist ein Artikel über Spenden, speziell Spenden an der Haustür, wenn Leute von Haustür zu Haustür gehen, klingeln und fragen, ob man nicht vielleicht für was spenden will, solche Spendenkampagnen. Und die untersuchen das mit einem Feldexperiment, also nicht im Labor, sondern tatsächlich, wo tatsächlich Leute von Tür zu Tür gehen. Und die kombinieren das mit bestimmten statistischen Methoden, struktureller Ökonometrie. Diese Kombination ist total, total cool. Die hat mich total begeistert, weil die strukturelle Ökonometrie, wenn man das nämlich so im traditionellen Sinne macht, wenn die sozusagen die normalen Ökonomen das machen, das hat halt sehr viele Annahmen und viele Leute glauben das nicht und haben da so ein bisschen Bauchschmerzen dabei. Aber plötzlich in der Kombination mit diesen Feldexperimenten kann man ganz viele von diesen Problemen ganz aktiv angehen und lösen, aber halt viel, viel geringer, kleiner machen, sodass diese Kombination Feldexperiment mit struktureller Ökonometrie viel, viel stärker ist als sozusagen, was es vorher gab. Feldexperimente ohne oder strukturelle Ökonometrie ohne die andere Seite. das fand ich total cool, diese Kombination von verhaltensökonomischen Fragen, aber mit standardökonomischen Methoden. Mhm. Da sehe ich so, wie sozusagen alte Haudegen oder alte, ja, Feinde möchte ich gar nicht sagen, sondern Leute, die vielleicht da ganz unterschiedlicher Meinung hatten, in 80ern und 90ern, plötzlich zusammenkommen. Und ich bin ganz harmoniebedürftig, bin sehr harmoniebedürftig und das finde ich natürlich immer super, wenn Leute da zusammenkommen.
Du bist ja dann irgendwann auch zum Thema Ehrlichkeit gekommen. Möchtest du uns den Prozess dahin erklären, wie das so zu deinem Thema wurde und auch hast du irgendwie vielleicht auch private Erfahrungen mit dem Thema gemacht, wo du dann gesagt hast, hey, da möchte ich mehr forschen. Wie kam das also so in deinen Blick?
Privat bin ich natürlich total ehrlich. Das kann meine Frau, die ich sehr liebe, kann das auch immer bestätigen. Mein erster Kontakt zu der Ehrlichkeit oder zu der Forschung über Ehrlichkeit kam tatsächlich durch einen Vortrag, den habe ich vor gefühlt 1000 Jahren während meiner Doktorarbeit gesehen auf einer Konferenz in Paris. Das war quasi eine der ersten Konferenzen, zu denen ich gegangen bin als so kleiner Doktorand und war da ganz, ganz aufgeregt. Und da war ich in einem Vortrag von Urs Fischbacher, der so eine neue Methode vorgestellt hat, wie man Lügen untersuchen kann. Und ich glaube, das war auch tatsächlich eines der ersten Male, dass Urs das vorgetragen hat. Und ich fand das total cool. Ich dachte, mein Gott, das kann man total cool verwenden, diese Methode. Der hatte das im Labor gemacht. Ich habe gedacht, das könnte man zum Beispiel machen, um Ehrlichkeit zwischen verschiedenen Ländern zu messen. Ja, sind die Deutschen jetzt ehrlicher als die Schweizer? Oder irgendwie sowas. Und war total begeistert von. Dachte, wenn ich jetzt zu Konferenzen gehe, das ist total cool. Da lernt man immer so Sachen und dann beeinflusst einen total. Hinterher bin ich auf Konferenz gegangen, war dann häufig nicht so interessant wie da. Aber dieses Paper von Urs, das hat mich sehr lange verfolgt. Das war nicht nur Urs, auch Franziska Fölmi-Heusi. Und da habe ich lange drüber nachgedacht oder immer sozusagen im Hinterkopf gehabt, wie ich das verwenden kann. Und da habe ich dann irgendwann das erste Projekt, was ich dann gemacht habe, war mit Armin Falk, mit meinem Betreuer und mit Anke Becker, die jetzt in Harvard ist, die war damals noch Diplomandin und die hat sozusagen ihre Diplomarbeit, oder das war Teil ihrer Diplomarbeit, wo wir da zusammen Forschung gemacht haben. Wir haben versucht herauszufinden, wie ehrlich die Deutschen sind. Wir sind noch nicht ganz bis zu den Schweizern gekommen und wollten herausfinden zum Beispiel, ob reiche Menschen ehrlicher sind als arme Menschen oder vielleicht weniger ehrlich. Vielleicht gibt es einen Grund, warum die so reich sind. Und da haben wir herausgefunden, dass die alle, jedenfalls in unserem Experiment, haben alle die Wahrheit gesagt. Das ist natürlich irgendwie schön für die Welt, dass alle die Wahrheit gesagt haben. Aber für unsere Forschungsfrage war das natürlich irgendwie, da waren natürlich keine Unterschiede. Aber für die VWL war das natürlich trotzdem interessant, weil in der Volkswirtschaftslehre nehmen wir ja an, dass alle Menschen die ganze Zeit lügen. Wenn es um Geld geht, dann nehmen wir halt lieber das Geld. Und dazu zeigen, dass selbst wenn wir Menschen Geld anbieten, dass sie dann trotzdem ganz viel lügen, dass sie ganz viel die Wahrheit sagen, das ist natürlich trotzdem interessant. Wenn ich das Paper auf einer Psychologiekonferenz vortrage, die finden das total lahm, weil die gehen nämlich davon aus, dass die Menschen alle ehrlich sind und nur so ein paar wirre Köpfe lügen. Und wenn ich denen sage, guck mal, ist das nicht toll, alle Menschen sagen die Wahrheit, da sind die irgendwie gar nicht so begeistert davon. Ich habe jetzt in meinem privaten Leben, habe ich jetzt Kinder und denen versuche ich natürlich beizubringen, die Wahrheit zu sagen. Und ich beobachte natürlich jetzt, das macht natürlich, glaube ich, jeder Forscher, beobachtet so ein bisschen seine eigenen Kinder und versucht die nicht als Versuchskaninchen, aber versucht natürlich von denen zu lernen. Ich arbeite unter anderem jetzt in letzter Zeit, arbeite ich an, wie Ehrlichkeit sich in Kindern entwickelt und wie man Kindern oder Menschen überhaupt, ob man denen Ehrlichkeit beibringen kann oder ob man da das Verhalten ändern kann. Und da schaue ich mir natürlich auch mal an, wie das bei meinen Kindern ist und wie die das so machen. Mhm. Speziell kleine Kinder können ja noch nicht so gut lügen. Kleine Kinder lügen ja in einer sehr kindlichen Art und Weise und das ist natürlich immer sehr lustig.
Ich hätte jetzt aber die Hypothese, als ich jetzt auch die letzten Wochen darüber nachgedacht habe, wann ich so lüge, dass ich schon tendenziell häufiger gelogen habe, als ich jünger war. Also besonders Pubertät wahrscheinlich sehr viel, aber auch in Streitigkeit mit meinem Bruder, so wer war das? Ach, er war's. Und jetzt eher weniger lüge. Ich weiß jetzt nicht, ob es natürlich nur auf mich bezogen ist oder ob du da auch Studienergebnisse hast, dass es vielleicht so einen Peak hat in der Pubertät und dann wieder abflacht.
Genau, also es ist tatsächlich so, dass Kinder, wenn die ganz klein sind, können die noch gar nicht lügen. Also wenn ganz kleine Kinder jetzt nicht Pubertät, die können noch nicht unterscheiden zwischen dem, was sie sehen. Oder die wissen, die haben noch gar nicht festgestellt, dass man was sagen kann, was nicht stimmt. Sondern die sehen was und dann sagen die das. Mhm. Und die ersten Lügen, die sich dann so entwickeln, sind genau wie du das sagst, sind Lügen, um Bestrafung zu vermeiden. Ja? Das war ich nicht. Das ist quasi immer die erste Lüge, Ja, Hand noch in der Keksdose. Wer hat die Kekse genommen? Ne, ich war ich nicht, das war der Bruder. Ja. Ich habe das zum Beispiel bei meinen Kindern, da war der Jüngere, der hatte noch eine Windel. Und dann habe ich ihm die Windel gewechselt und die war voll mit Pipi. Und dann wollte ich ihn loben und gesagt, oh, wer hat denn das ganze Pipi hier gemacht? Und dann hat er gesagt, oh, also es war sein größerer Bruder, der hat das gemacht. Und das war natürlich Quatsch, weil ich wollte ihn ja loben und er dachte, ich wollte ihn jetzt bestrafen. Aber das ist halt das, was ich erwähnt habe, ja. Mhm. Ich bin jetzt natürlich nicht drauf reingefallen, ne. Ich wusste ja schon, wer das Pipi da reingemacht hat. Aber dass er dann versucht, es auf jemand anders abzuschieben. Mhm. Und dann sehen wir tatsächlich, dass sich dann in den Älteren, irgendwann kommen die Kinder dazu, tatsächlich sozusagen überzeugend zu lügen. Und dann in einem vierten Schritt irgendwann merken sie, dass Lügen vielleicht kurzfristig gut ist, aber langfristig vielleicht nicht. Und wir sehen in den Daten, dass es tatsächlich so einen Peak gibt, mehr so zur Studentenzeit, dass da die Studenten, die brauchen natürlich auch das Geld, das sehe ich ja auch ein, aber dass die da besonders viel lügen, mhm, und dass es dann im Alter immer stärker abnimmt, bis die Leute so 40, 50 sind und dann sehen wir, klar, wo gibt es da Lügner, aber im Durchschnitt ist da relativ wenig.
Wenn du das bei Kindern untersucht hast, ist es auch so, dass man sagen kann, dass Kinder, die in Anführungszeichen intelligenter sind, eigentlich stärker oder eher lügen, oder gibt es da keinen Zusammenhang?
Unklar ein bisschen. Könnte gut sein, weil, wie gesagt, für das Kleine, sozusagen für das kognitiven Anteil vom Lügen, da braucht man was, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, Theory of Mind. Ich muss sozusagen verstehen, wie andere Menschen denken. Wenn ich halt die Hand in der Keksdose habe und sage, das war ich nicht, da muss ich verstehen, dass die anderen das merken. Ja, da muss ich ja sozusagen verstehen, wie meine Eltern, die sehen, dass ich das nicht war, dass ich da irgendwie mir was anderes ausdenken muss. Wenn man das bei Erwachsenen anguckt, gibt es nicht so eine starke, also gibt es Papers, die zeigen, dass schlauere Leute mehr lügen, aber es gibt auch Papers, die zeigen, dass schlauere Leute weniger lügen, und es gibt Papers, die zeigen, dass da kein Zusammenhang ist. Das könnte gut daran liegen, dass irgendwann haben wir verstanden, wie das mit dem Lügen geht, und dass es quasi eigentlich eher eine Willensfrage ist als eine Fähigkeitenfrage. Also wenn man ein Kind ist, dann kann man nicht lügen, weil man es nicht kann, aber wenn wir jetzt Erwachsene, wenn wir nicht lügen, das ist nicht, weil wir es nicht hinkriegen, sondern weil wir halt uns dagegen entschieden haben oder weil wir gesehen haben, das bringt nichts oder irgendwie einen anderen Grund, warum wir das nicht machen. Nicht, weil wir es nicht kapieren.
Jetzt, wenn wir jetzt weitergehen und sagen, Ehrlichkeit hat ja einen extremen Effekt, oder, für unsere Gesellschaft. In ehrlichen Gesellschaften sind Leute quasi dementsprechend auch, ist es möglich, viel, viel weniger Regulierung zu haben, ist es viel, viel einfacher, gemeinsam Transaktionen durchzuführen und so weiter. In Unternehmen ist es so, dass, wenn es ehrlich ist, kommt man viel, viel schneller zu guten Strategien und guten Entscheidungen. Und auch in Beziehungen ist natürlich Ehrlichkeit so ein extrem wichtiges Thema. Wenn wir das jetzt aber auf die ökonomische, wenn wir das nochmal ökonomisch von dir hören könnten, welche Relevanz hat das dann auch im ökonomischen Sinne? Verlieren wir wirklich extrem viel Geld wegen dem, dass wir systematisch lügen? Sind in Ländern, wo quasi weniger, in Anführungszeichen, oder wo die Honesty Rates höher sind, ist dort auch quasi der wirtschaftliche Output größer oder besser? Habe ich da mehr GDP per capita? Was kannst du uns dazu sagen?
Ja, es hat tatsächlich einen krassen Effekt und es ist eigentlich überraschend, wie wenig Ökonomen daran arbeiten. Vielleicht, weil wir einfach pessimistisch sind und sagen, das müssen wir so akzeptieren. Leute lügen halt und so ist es. Aber wenn man sich das überlegt, das ist quasi von A bis Z in der Ökonomie, spielt, was wir halt private Informationen nennen, spielt eine Rolle. Ja? Also ich weiß was und jemand anders weiß es nicht. Wenn ich jetzt sozusagen hier die technische Seite raushole, der Grund für unser Steuersystem ist nur private Information. Wenn Ökonomen, das beste Steuersystem, was wir hätten, ist, dass wir Earnings Capacity besteuern, also wie viel jemand arbeiten könnte. Vielleicht sowas wie IQ oder sowas, ja, das würden wir gerne besteuern. Der einzige Grund, warum wir Einkommensteuer und Mehrwertsteuer haben, ist, dass wir das nicht machen können, weil die Leute halt lügen würden. Das ist der einzige Grund. Und wir wissen, dass Einkommensbesteuerung ist halt totaler Mist, weil die Leute halt weniger arbeiten. Ich arbeite weniger, das ist immer das Problem. Das ist ja quasi was jetzt immer der Grund für Steuerreduzierung, der genannt wird oder der auch ganz korrekt ist, ist, dass es halt die Arbeitsanreize senkt und deshalb sollten wir Steuern senken, damit die Leute jetzt mehr Anreize gibt zu arbeiten. Und das stimmt ja auch. Man kann natürlich auch gute Sachen machen mit Steuern, also gibt es auch gute Gründe, warum man trotzdem besteuern sollte. Aber dieser Deadweight Loss, der Verlust durch die Besteuerung, das liegt nur an der privaten Information. Und das ist sozusagen der größte. Und Besteuerung ist ungefähr 50% vom GDP. Ja, also das ist, damit können wir mal anfangen. Der zweite größte Punkt im Bruttoinlandsprodukt ist Gesundheitswesen. Und das Gesundheitswesen hat natürlich alle Probleme der Welt aus einer ökonomischen Sicht, Und eins der großen ist die private Information. Ja, die Patienten wissen, was ihnen wehtut und die Versicherung weiß es nicht. Und der Arzt weiß Sachen, die der Patient auch nicht weiß. Und wir sehen zum Beispiel, dass in Ländern, wo es einen Anreiz gibt, für Ärzte zu übertreiben, die Notwendigkeit von starken Untersuchungen zu übertreiben, da gibt es viel mehr von diesen teuren Untersuchungen, zum Beispiel in Deutschland oder in der Schweiz. In anderen Ländern gibt es einen Anreiz für Ärzte zu untertreiben, wie wichtig das ist, teure Untersuchungen zu machen, zum Beispiel in Großbritannien. Und da gibt es dann weniger von diesen teuren Untersuchungen. Ja? Und auf der einen Seite, in Deutschland stirbt dann niemand, aber es ist halt sehr teuer. Und in Großbritannien sterben die Leute dann halt, aber es ist wenigstens schön billig. Und wir sehen auf beiden, ja, beides ist schlimm, ja. Und das liegt nur daran, an diesem kleinen Detail, dass der Arzt halt was weiß, was die Versicherung nicht weiß. Oder der Arzt weiß was, oder die Ärztin weiß was, was der Patient oder die Patientin nicht weiß. Und so geht's durch, ja. Isabel, wenn Gerhard dich fragt, wie viel du am Wochenende gearbeitet hast, und du sagst, ich habe Tag und Nacht gearbeitet und am Ende ist der Computer ausgefallen und ich konnte es nicht speichern, wer weiß, ob das stimmt, ja. Und wenn Gerhard sagt, oh, wenn du dich anstrengst, nächstes Jahr kriegst du eine Lohnerhöhung, wer weiß, ob das stimmt, ja. Und weil du dich darauf verlassen kannst, machst du halt Sachen und Gerhard macht Sachen, wir alle machen Sachen, ändern unser Verhalten genau wegen diesen Dingen. Also es ist von A bis Z, ist, glaube ich, schwieriger, eine Entscheidung zu finden oder ein Thema in der VWL, wo private Information keine Rolle spielt. Sorry, jetzt höre ich auf mit meinem Rant. Aber es ist tatsächlich extrem wichtig in der VWL. Es ist natürlich auch trotzdem wichtig in der Gesellschaft und in Beziehungen etc. Da hört es natürlich nicht auf. Ne?
Du hast gerade schon einen wichtigen Punkt auch erwähnt, also Vertrauen. Also ich muss ja Gerhard vertrauen, dass er die Wahrheit sagt. Ich muss ihm vertrauen, dass er die Wahrheit sagt und andersrum. Und so ist es ja auch in Beziehungen. Wie meinst du, wie können wir die Welt designen? Wir sind ja auch Behavioral Designer. Dass jeder die Wahrheit sagt oder dass wir das irgendwie shiften können, dass man eher dazu geneigt ist, die Wahrheit zu sagen.
Ja, das ist die 5 Milliarden Dollar Question. Also wir sehen, dass es wenn es untersucht wird, ist das häufig in punktuellen, sagen wir, Versicherungsbetrug oder Steuerhinterziehung untersucht worden. Was können wir dazu machen? Und das Zweite, was man machen kann, ist, dass man sich allgemeine, sozusagen grundsätzliches Verhaltenmuster anschaut. Zum Beispiel, ich habe dazu gearbeitet, aber auch viele andere Leute haben dazu gearbeitet, zum Beispiel in Laborexperimenten, wie in diesem das ich am Anfang erwähnt habe, von Urs Fischbacher und Franziska Felmi-Häusi, können wir erklären, warum die Leute da so wenig lügen. Und wenn wir das erklären können, dann können wir es natürlich auch eventuell verändern. Und was wir finden, ist, dass Moral und sozusagen religiöse, moralische Gründe, die Wahrheit zu sagen, eine Rolle spielt. Auch wenn jetzt ganz einfache religiöse Erinnerungen nicht funktionieren. Aber das ist natürlich was sehr lange dauert zu ändern. Ja, wenn ich jetzt anfange, allen Teenagern da die Moral beizubringen, dann dauert es halt noch 30 Jahre, bis sie dann irgendwie Präsident werden. Was aber schneller geht, was wir auch sehen, dass eine Rolle spielt, ist, dass die Leute auch gerne oder ein großes Bedürfnis haben, als ehrlich empfunden zu werden. Und das kann man natürlich relativ schnell ändern, weil ich könnte natürlich jetzt sagen, wenn ich jetzt herausgefunden habe, dass jemand die Steuer hinterzogen hat, dann schicke ich einen Brief an die Nachbarn. Ja, das ist jetzt natürlich gegen alle Privatsphäre, also das will ich jetzt nicht so vorschlagen, aber mal angenommen, dass alles andere würde keine Rolle spielen, dann würde ich es mir vielleicht zweimal überlegen, ob ich das will, dass meine Nachbarn das wissen. Ja, und es gibt viele Verhaltensweisen, die wir nicht wollen, dass unsere Nachbarn und unsere Freunde das wissen. Deshalb gibt es ja bei Google Chrome diesen Incognito-Mode, wo man dann auf Webseiten gehen kann, wo man dann vielleicht sieht, dass das vielleicht nicht mal so mitkriegt. Aber das wollen wir eben privat halten, aus sehr, sehr guten Gründen. Ja? Ich sage nicht, dass das jetzt alles irgendwie moralisch irgendwie zweischneidig ist. Aber dieses Bedürfnis, ehrlich zu erscheinen, ist was man vielleicht durch Transparenz zum Beispiel nutzen kann. Bin nicht ganz sicher, ob das jetzt sozusagen Relationship Advice ist, aber das sind sozusagen Sachen, die wir in der Forschung da rausgefunden haben. Ich möchte jetzt nicht sozusagen meine Kompetenz da überschreiten.
Ich glaube, da gibt es auch gute Beispiele. Zum Beispiel früher durfte man quasi im Gasthaus, im Ort, durfte man noch anschreiben und wenn einer dann das nicht bezahlt hat, dann wurde das draußen quasi an die Tür oder auf ein Plakat gehängt, dass der noch das Geld schuldet, diese Reputationseffekte. Da gibt's noch eine spannende Geschichte vielleicht, oder? Von früher, Schiffe, die in schwedische Häfen einliefen, mussten quasi den Wert ihrer Ladung selber deklarieren. Und wenn die Zollbeamten den deklarierten Wert in Frage stellten, hatten sie die Möglichkeit, die gesamte Ladung zum selbst deklarierten Preis zu kaufen. Das heißt, Dies setzt einen starken Anreiz für die Schiffe, einen realistischen und ehrlichen, fairen Wert anzugeben, da sie sonst riskieren, ihre Ladung zu einem Preis zu verlieren, der unter dem Marktwert wäre. Und das sind schon Mechanismen, die wir implementieren können und wo wir Beispiele haben, wie man quasi im Design vom System die Leute dazu bringt, dass sie in Anführungszeichen große Anreize haben, hier eher ehrlicher zu sein. Was kannst du dazu was sagen?
Ja, da gibt's, das ist natürlich sozusagen, selbst ob die Leute jetzt, ich komme sozusagen von der verhaltensökonomischen Seite ran, können wir das nutzen, die intrinsischen Präferenzen von Leuten, von Menschen nutzen. Aber selbst wenn jeder maximal lügen will und das sozusagen Ehrlichkeit gar keinen Wert hat für Leute, das ist sozusagen die Herangehensweise von der Standardökonomie. Und genau dann ist sozusagen quasi alle Institutionen, die wir uns in der Ökonomie ausgedacht haben, was du sagst, ist eine Zweitpreisauktion. Auktionen sind dafür da, die ehrliche Wertschätzung von den Leuten rauszufinden. Bei eBay ist es tatsächlich eine dominante Strategie oder Nash-Gleichgewicht oder je nachdem, wie das ist, dass ich wahrheitsgemäß sage, wie viel mir das Produkt wert ist. Und genauso mit dem Steuersystem, was wir haben, Einkommensteuer, Mehrwertsteuer. Teilweise Mehrwertsteuer wird zum Beispiel, da habe ich ja überhaupt gar keinen Anteil, das wird ja automatisch abgeführt. Aber in vielen Ländern ist es eben so, dass wenn ich meine Einkommensteuer nicht richtig erkläre, dann gibt es eben dann jemanden, der dann irgendwann mal bei mir vorbeikommt und das überprüft. Und wenn das nicht stimmt, dann muss ich es nachbezahlen und eine Strafe dazu. Und die Strafe ist dann so hoch, dass sich vielleicht lohnt, von vornherein die Wahrheit zu sagen. Selbst wenn ich mit der Wahrheit persönlich eigentlich gar nichts am Hut habe, aber es ist in meinem persönlichen Interesse, die Wahrheit zu sagen.
Aber ist das nicht...
Also da gibt es sozusagen...
Ja. Ist das nicht ja, ein Beispiel... Das ist nicht ein Beispiel, dass, weil du hast ja auch im Grunde... Ist das Verhalten, du hast dir das vorher beschrieben, dass es eigentlich Verhaltensökonomie und die Standardökonomie ja zusammenwachsen, oder? Und dass man die Methoden eigentlich hier quasi von beiden Disziplinen eigentlich immer mehr gemeinsam anwendet. Und das ist ja auch so ein Beispiel, du verwendest ein Anreizsystem auf der einen Seite und dann kannst du noch dementsprechend verhältnisviele, in Anführungszeichen, verhaltensökonomische Elemente verwenden, dass die Leute zusätzlich noch ehrlich sind, oder? Das heißt, das ist die Kombination, die wir heute haben. Und du hast ja auch einmal erwähnt, da gibt es einen Artikel, den du möglicherweise hier, der dich sehr beeinflusst hat.
Die Sache ist, dass viele von den Instrumenten, zum Beispiel wie man eine Auktion macht, wie man ein Anreizsystem aufbaut in einem Unternehmen, unterschiedlich gut funktionieren, je nachdem, wo die Leute herkommen. Also wenn alle aus sind, die ganzen Arbeitnehmer sind alle aus, zu klauen und zu stehlen und zu lügen, und dann mache ich überall Schlösser dran und dann überprüfe ich alle sehr genau, dann ist es genau das Richtige und niemand fühlt sich auf den Schlips getreten. Aber wenn die Leute eigentlich vertrauensvoll sind, die Arbeitnehmer, die Mitarbeiter sind vertrauensvoll, sie würden eigentlich das Richtige machen und trotzdem komme ich als Chef rein und überprüfe jedes bisschen, was die machen. Dann denken die dann, was glaubt ihr denn, wer ich bin? Was nimmt ihr denn an, was ich für Intentionen habe? Glaubt ihr, ich bin ein schlechter Mensch? Und A, würde ich mich natürlich dann beleidigt fühlen, weil ich bin ja kein schlechter Mensch und du tust oder mein Chef tut so, als ob ich ein schlechter Mensch bin. Und nächste Woche komme ich wieder und sage, ja, wenn er denkt, dass ich ein schlechter Mensch bin, dann behalte ich mich halt so, wie der glaubt, dass ich bin. Das heißt also, zusätzlich sind natürlich die ganzen Kosten von den Schlössern und von den ganzen Überprüfungen, die kommen ja noch oben drauf. Aber es kann sogar sozusagen nach hinten losgehen, dass die Leute sich dann so verhalten, wie wir annehmen, dass sie sich verhalten würden. Und manchmal ist eben das Vertrauen nicht nur billiger, sondern auch besser, weil vielen Menschen kann man natürlich eben vertrauen. Und wie man da diese Balance findet, dass man den Leuten nicht vertraut, die halt tatsächlich aus sind zu stehlen und zu lügen und alles, aber den Leuten vertraut, denen man vertrauen kann, das ist halt das Schwierige.
Haben wir in der Verhaltensökonomie, einfach nur eine Frage an dich jetzt, haben wir in der Verhaltensökonomie hier nicht über das, dass wir eigentlich seit 15 Jahren mit Choice-Architekturen arbeiten, wo Leute sich dann auch auswählen können, welches System das sie wählen, oder? Dass das zum Beispiel eine Lösung dazu sein könnte.
Ganz genau, ganz genau. Das ist sozusagen die ganze Nudge-Bewegung. In Ökonomen würden wir Selbstselektion nennen oder so. Der Trick ist, dass wir so bauen, dass die Leute, die nach rechts gehen sollten, von alleine nach rechts gehen und die nach links gehen sollten, die gehen alleine nach links. Und wenn man das gut macht, dann ohne das, alle machen das freiwillig und jeder sucht sich sozusagen das Anreizsystem aus, was am besten für ihn oder was auch immer was, die Situation aus, dass die am besten für ihn oder für sie ist. Genau, das versuchen wir. Das ist natürlich schwierig in der Praxis umzusetzen, weil man muss dann halt sehr genau auf die Nuancen achten. Aber wenn es klappt, dann ist es natürlich total super. Dann kann man halt viel einfacher Dinge erreichen oder überhaupt bestimmte Dinge erreichen, die man sonst nicht erreichen kann. Denn wenn man jetzt einen Vertrag schreiben würde mit Strafen für jedes kleine Fitzelteil in einem Unternehmen, das geht ja überhaupt gar nicht. Ja? Ich meine, wo wir alle dran arbeiten, das kann man ja gar nicht aufschreiben, ja? Und dann uns dafür bestrafen, dass wir das nicht machen. Das ist halt total schwierig. Und da spielt eben das Vertrauen und Ehrlichkeit, wenn man das nutzen kann, ist das natürlich super.
Ich glaube, was viele Zuhörer und Zuhörerinnen auch interessiert, ist die spannende Frage, lügen Männer oder Frauen mehr?
Ha, das weiß ich.
Sehr gut.
Genau, das ist eine gute Frage. Das kann man über verschiedene Arten rausfinden. Männer geben tatsächlich zu, dass sie mehr lügen als Frauen. Mhm. Aber das ist natürlich so ein bisschen unzuverlässig, weil vielleicht lügen die Frauen ja, wenn sie sagen, sie wären immer ehrlich. Von daher, da wollen wir uns vielleicht nicht so drauf verlassen. Aber selbst wenn man das mit zuverlässigeren Methoden macht, mit Experimenten, zum Beispiel mit dem Fischbacher Fermi-Heusi-Methode, da finden wir tatsächlich auch, dass Männer mehr lügen als Frauen. Ein bisschen, aber die lügen schon mehr. Speziell in den sozusagen die extremen Lügen. Es gibt mehr Männer, die halt so mit breiter Brust voll reingehen, sozusagen aufs Maximum gehen. Und die Frauen sind da so ein bisschen vielleicht schlauer oder vielleicht schüchterner, weiß ich nicht genau. Oder vielleicht einfach moralischer. Die lügen deutlich weniger. Aber das musst du mir jetzt natürlich so glauben, wie ich das jetzt so hier erzähle.
Genau, da vertraue ich dir jetzt einfach mal.
Genau, das ist das Schöne. Zum Beispiel, das ist was, wo ich jetzt gerade im Moment dran arbeite, rauszufinden, okay, Männer lügen mehr als Frauen, aber woran das jetzt genau liegt, Mann und Frau ist ja nicht, das ist ja ganz vielschichtig, wo das Verhalten herkommt. In den letzten 20 Jahren, in den letzten 50 Jahren natürlich viel, viel mehr, was es eigentlich bedeutet, ein Mann oder eine Frau zu sein und was ist jetzt Gender Identity und sowas, ist natürlich sozusagen ganz viel, viel breiter, dass wir versuchen rauszufinden, woran das jetzt genau liegt. Warum lügen denn die Frauen weniger als die Männer? Und das ist tatsächlich echt schwierig zu beantworten. Und da habe ich auch noch gar keine Antwort zu. Aber das ist was, wo ich gerne mehr darüber rausfinden würde.
Habt ihr schon Hypothesen?
Ja, es kann gut sein, dass es... ich habe ja eben gesagt, dass die Leute... Zwei der Gründe, warum die Leute so wenig lügen, ist, dass es so eine moralische Komponente hat oder so vielleicht Lügenkosten. Mhm. Und dieser Wunsch, als ehrlich erkannt, als ehrlich angesehen zu werden oder als sozusagen als ehrlicher Mensch gesehen zu werden. Und es scheint, dass das stärker ist für Frauen, dieser Wunsch, als ehrlicher Mensch angesehen zu werden. Ich habe ja meinen Weg in die VWL kam durch die Biologie. Also man kann ja auch so eine biologische Interpretierung draufsetzen, warum jetzt weibliche Tiere ehrlicher sein sollten als männliche Tiere, wenn man möchte. Unter anderem, weil die männlichen Tiere nie genau wissen, ob die Kinder, die sie gerade großziehen, jetzt tatsächlich ihre Kinder sind. Ja? Also die Frauen wissen, welche Kinder von welchem Vater sind, aber bei den Männern ist das nie so richtig der Fall. Und da gibt es so eine Theorie aus der Biologie, die sagen, okay, da wäre es jetzt gut für die Frauen, wenn die wollen, dass die Männchen mithelfen bei der Brutpflege, das irgendwie signalisieren zu können, dass sozusagen wem die Kinder, dass sie sich darauf verlassen können. Wir sind jetzt hier wirklich in der sort of, lass mal über Geschichten nachdenken Phase. Ob das eine Rolle spielt, ist total unklar, ja. Aber das wäre zum Beispiel ein Grund, warum, wenn wir das in vielen Gesellschaften sehen, jetzt nicht in Experimenten, aber wir sehen in vielen Gesellschaften, dass Ehrlichkeit von Frauen stärker gewichtet wird als Ehrlichkeit von Männern. Oder dass zum Beispiel die Ehre, zum Beispiel in muslimischen Gesellschaften, ist die Ehre der Familie, hängt sehr stark davon ab, was die Frauen machen und wie die Frauen zum Beispiel jetzt sexuell, mit wem die jetzt befreundet sind oder so. Das hat einen viel stärkeren Effekt auf die Ehre der Familie, als was die Männer machen. Und das würde sozusagen da rein passen, dass jetzt Ehrlichkeit, ein Aspekt von Ehre oder von Verhalten ist jetzt Ehrlichkeit eventuell, dass das eben stärker für Frauen ist. In christlichen Ländern ist das nicht ganz so stark natürlich, aber auch da haben wir, glaube ich, Keuschheitsideale, die sozusagen stärker für Frauen sind als für Männer. Ja? Das Wort Schlampe, das ist halt immer eine weibliche Person und keine männliche Person. Da gibt es, glaube ich, gar nicht äquivalentes Schimpfwort für Männer. Ja? Und da sieht man das eben auch schon so ein Stück weit.
Ja, das heißt also, das würde mehr darauf schließen, dass es sowas wie was Kulturelles, Sozialnormatives ist, oder? Meine Frage an dich, gibt es kulturelle Unterschiede in Bezug auf Ehrlichkeit, die du in deinen Studien festgestellt hast? Es gibt ja globale Studien zur Ehrlichkeit, oder? Wie beeinflussen dies die wirtschaftlichen Entscheidungen? Also die Frage ist, ein Deutscher, der in Tansania lebt, ist der so ehrlich wie ein Tansanianer? Oder wenn jemand aus Tansania in Deutschland lebt, ist der so ehrlich wie ein Deutscher? Hast du da auch quasi Evidenz für uns?
Ja, also erstens ist, so ehrlich sind die Deutschen gar nicht. jedenfalls im internationalen Vergleich. Also genau, man kann diese Experimente, die ich da erwähnt habe, die sind rund um die Welt gelaufen. Und da kann man halt ganz schön vergleichen, wie ehrlich Menschen in verschiedenen Ländern in der gleichen kontrollierten Situation sind. Wenn man jetzt nur jemanden aus Deutschland und jemanden aus Tansania vergleicht, da ist der eine wahrscheinlich viel reicher als der andere. Und das ist ein bisschen schwierig zu vergleichen. Aber wenn man in die gleiche Situation steckt, sieht man tatsächlich da Unterschiede. Gar nicht so, ich habe ja eben Religion erwähnt, gar nicht so nach religiösen Gesichtspunkten. Das ist so ein bisschen sehr durchmengt. Wir sehen, dass es eine starke Korrelation mit Korruption zum Beispiel gibt. Also in Ländern, die sehr korrupt sind, wo viele Menschen, Beamte korrupt sind, wo sozusagen das Wirtschaftsverhalten sozusagen auf zwei Ebenen abläuft, auf der offiziellen Ebene und auf der de facto Ebene, eben dann durch Korruptionszahlungen oder ähnliches Verhalten, dass in diesen Gesellschaften auch junge Leute mehr lügen. Jetzt, wie gesagt, Deutschland ist wenig korrupt, also es ist nicht eine perfekte Korrelation, aber da sieht man genau diese Beziehung. Ist ein bisschen unklar, was da zuerst war. Ja? Es ist sozusagen, haben die Leute in Ländern, die korrupt sind, haben die irgendeine andere kulturelle Veranlagung oder was auch immer was? Ist es die Sonne? Ist es der Regen? Dass die dazu bringt, mehr zu lügen, und dann ein Effekt davon ist, dass die dann später dann auch korrupt werden oder eher bereit sind, Bestechungen zu bezahlen. Oder ist es die andersrum, dass sich aus anderen Gründen, aus schlechter Regierung, schlechte Kontrolle, schlechte Governance, hat sich halt ein korruptes System gebildet, und davon lernen die Leute, dass sie ja auch lügen, ist der Weg nach vorne, und dass sie dann eben auch in anderen Situationen lügen. Völlig unklar, was in welche Richtung es geht, oder vielleicht auch beides gleichzeitig, ja, also ist ganz schwierig, das jetzt wissenschaftlich zu sagen. Aber wir sehen auf jeden Fall diese Korrelation.
Zum Schluss vom Gespräch, hast du da eine Geschichte für uns, die unsere Zuhörer spannend und inspirierend finden können?
Ja, ich glaube, wir Wissenschaftler, wir sind ja, oder ich natürlich, aber ich glaube, meine Kollegen auch, wir sind ja sehr stark motiviert von Wissen und Neugierde, und wir wollen Dinge rausfinden und lernen, die schon andere rausgefunden haben. Aber es ist halt einfach, ich weiß nicht genau, ob der technische Ausdruck da ist, es ist einfach total geil, der Erste zu sein, der einen Gedanken zu denken, der den noch niemand anders hatte, eine Idee zu haben, die sonst niemand anders hatte. Und das ist natürlich schon ganz toll. Und häufig sind diese Ideen, die denkt man sich ja nicht ganz alleine aus, sondern die kommen ja im Gespräch oder die kommen in Reaktion auf was. Und ich weiß noch, da gibt es ganz viele von diesen Situationen. Jetzt, wo du gesagt hast, gibt es eine konkrete Situation. Ich war auf so einer Summer School und da waren so ganz tolle Vorträge, und da kann man dann gar nicht schlafen am Abend, weil man dauernd Ideen hat. Ich muss ja schnell aufschreiben, weil sonst habe ich es ja vergessen. Ich muss immer wieder das Licht anmachen, um wieder das aufzuschreiben, die nächste Idee. Und das ist schon total toll. Am nächsten Morgen guckt man sich das an und denkt so, so toll waren die Ideen jetzt doch nicht, die ich da gestern Abend hatte. Aber dieses Gefühl zu sagen, ach, guck mal hier, so könnte das gehen, oder das könnte ich ja machen, das ist ja auch total toll. Das ist das, was natürlich Spaß macht. Und wenn man das mit anderen zusammen macht, dann umso mehr. Wenn man sich sozusagen gegenseitig, wenn mein Co-Autor Ideen hat und denkst, oh, super Idee, und wenn wir das da drauflegen, dann wird es noch besser. Und dann sagt der, oh ja, auch super Idee. Und wenn wir das jetzt hier, das dritte, oben drauflegen, und so baut man dann halt sein Türmchen zusammen. Und das ist natürlich das, was besonders viel Spaß macht. Jetzt werde ich leider die nächsten 3 Jahre, muss ich Dekan sein hier in Oxford. Also da mache ich das jetzt erstmal nicht. Aber ansonsten macht das total viel Spaß als Wissenschaftler.
Ich bin mir sicher, dass ich heute Abend auf jeden Fall über das Thema noch nachdenken werde. Ein kleines Feuer entfacht wurde. Da kommen wir sicher noch die ein oder andere Frage. Deshalb freue ich mich sehr, wenn du bald wieder bei uns bist und wir über deine Forschungsergebnisse, die du bis dahin dann noch hast, erzählen kannst. Vielen Dank, Johannes, dass du heute hier warst und deine Einsichten mit uns geteilt hast. Wir haben wichtige Perspektiven kennenlernen dürfen auf die Komplexität des menschlichen Verhaltens und die Rolle der Ehrlichkeit auch in der Ökonomie. An all unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Wir hoffen, dass Sie neue Ideen und Anregungen mitnehmen können und über die Rolle der Ehrlichkeit in Ihrem eigenen Leben und Umfeld nachdenken. Bleiben Sie neugierig.
Dankeschön.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass Sie heute mit Gerhard Fehr in die Welt der Verhaltensökonomie eingetaucht sind. Denken Sie daran, jeder Tag bietet die Möglichkeit, diese Prinzipien umzusetzen und aktiv an einer besseren Zukunft zu bauen. bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie experimentierfreudig, neugierig und treiben Sie Veränderungen voran.